Werte Hörer, wer ist für die Sprengung von Nord Stream 2 verantwortlich? Was passierte auf dem Remigrationsgipfel in Portugal und wie weit ist die Unterwanderung durch den Islam in Deutschland fortgeschritten? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Schwappt der Krieg in der Ukraine auf Europa über? Verschiedene Sicherheitsanalysten, darunter Franz-Stefan Gadi, Peter Pavel und Teile der NATO- und Osteuropa-Experten, gaben in den vergangenen Wochen an, für Europa bestehe eine reale Eskalationsgefahr, die schrittweise vonstatten gehe. Demnach müsse Europa seine Abschreckungsfähigkeit erhöhen. Harald Kujat, General-AD der deutschen Bundeswehr, schätzte die Lage ein. Er sagte, die Russen legten nun die Samthandschuhe ab. Was ist damit gemeint?
Wir haben ja im Verlauf dieses Krieges mehrere Kulminationspunkte erreicht. Also Punkte, an denen die Lage sich so weit eskaliert hatte, dass es auch kritisch wurde, dass auch das Risiko entstand, dass aus diesem Krieg in der Ukraine ein Krieg um die Ukraine entsteht. Und das ist ja das große Risiko, mit dem wir konfrontiert werden könnten, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und wir haben wieder einen derartigen Punkt erreicht. Die Ukraine bekommt ja erhebliche Lieferungen moderner Waffensysteme aus Europa. Sie wird materiell und finanziell enorm unterstützt und sie erreicht damit auch einiges. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es werden Ziele tief im Innern Russlands bekämpft. Es werden Nachschubwege der russischen Streitkräfte bekämpft. Und daraus entsteht schon in den westlichen Medien der Eindruck, es zeichne sich eine Wende in diesem Krieg ab. Das ist eine gefährliche Interpretation. Erstens, weil das nicht stimmt. Es sind punktuelle, regionale Erfolge, wie gesagt, die man nicht leugnen kann, die natürlich auch schmerzhaft für Russland sind. Aber es ist nicht so, dass die Ukraine überhaupt in der Lage wäre, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu ändern. Diesen grundsätzlichen Aspekt darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn dann im Westen, bei uns in den Medien und allgemein davon gesprochen wird, nun erreicht die Ukraine eine militärische Überlegenheit und daraus wird der Schluss gezogen, wir müssen jetzt weiter Waffen und Material liefern und finanzielle Mittel, vielleicht könnte die Ukraine doch noch den Krieg gewinnen. Das erzeugt wieder in der Ukraine den Eindruck, wenn das westliche Experten sagen, wenn das westliche Medien berichten, dann müssen wir auf diesem Wege fortfahren. Dieses ist eine ganz gefährliche Entwicklung, an der wir einen Anteil haben. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Ukraine vor kurzem offensichtlich ein Studentenwohnheim in der Nähe von Luhansk angegriffen hat. Es gab 21 Tote und mehr als 40 Verletzte, also Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Das ist, das muss man so deutlich sagen, eine ungeheure Entwicklung, vor allen Dingen auch aus der Sicht Russlands. Das Kriegsvölkerrecht schreibt allen Kriegsteilnehmern vor, darauf zu achten, dass Zivilisten nicht geschädigt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist hier nicht geschehen. Die Reaktion aus Russland kam natürlich prompt. Russland eskaliert nun. Und das habe ich mit diesem Satz gemeint. Nachdem die Ukraine bis zu diesem Punkt eskaliert hatte, steigt Russland nun eine Etage höher ein in der Eskalation. Das zeigt uns einen ganz entscheidenden Punkt, einen ganz entscheidenden strategischen Punkt, nämlich den, dass Russland über die sogenannte Eskalationsdominanz verfügt. Das heißt also, jeden Eskalationsschritt der Ukraine mit einem noch höheren Eskalationsschritt ihrerseits beantworten kann. Das ist die Gefährlichkeit, die in dieser Entwicklung steht, weil wir nicht wissen, bis zu welchem Punkt das tatsächlich geht. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Das wird, glaube ich, bei uns auch immer wieder aus den Augen verloren. Die russische Toleranzschwelle im Hinblick auf Eskalation ist eigentlich relativ hoch. Im Westen, also in unserem strategischen Verständnis, sieht das etwas anders aus. der Westen, also die Amerikaner vor allen Dingen, auch wir würden sozusagen in kleinen Schritten eskalieren, die Reaktion des Gegners abwarten, kommt keine Reaktion oder nur eine geringe Reaktion, kommt der nächste Eskalationsschritt. Bei den Russen ist das anders. Das bedeutet, wenn die Schwelle, die Toleranzschwelle überschritten ist, und das ist mit diesem Ereignis geschehen, dann schlägt Russland hart zurück.
Von 2014 bis heute hat sich die Bedeutung des Drohnenkriegs stark verändert. Einst eine Nischenwaffe, die von 2014 bis 2021 hauptsächlich zur Aufklärung und Artilleriebeobachtung eingesetzt wurde, entwickelte sich die Drohnentechnik bis heute zu einem führenden Waffensystem im modernen Krieg. 2026 sollen bis zu 8 Millionen First-Person-View-Drohnen entwickelt werden. Dafür wendet die Ukraine in diesem Jahr rund 113 Millionen US-Dollar auf. Wie also schützt man sich vor Drohnen, die zunehmend zur Gefahr nicht nur in Kriegen, sondern auch gegen zivile Infrastruktur werden? Marcel Thoma, CEO eines Schweizer Herstellers von Abwehrsystemen, erklärte die Welt der leisen Gefahr.
Ja, auf der einen Seite ist es eine komplette Veränderung des Gefechtsfeldes, und zwar in allen Sphären. Und es hat einen riesigen psychologischen Effekt, vor allem auf die Bodentruppen, weil man eigentlich nicht mehr sicher ist, sobald man sich irgendwo bewegt, aus dem Bunker heraus, aus einer Stellung hinaus, muss man eigentlich damit rechnen, von einer Drohne verfolgt oder getroffen zu werden. Und das hat einen sehr großen psychologischen Impact, auch weil man sich immer als Ziel eigentlich fühlt, jetzt im Bereich der Bodentruppen, aber auch mechanisierte Truppen. Ich denke, zuerst einmal muss man kurz unterscheiden, von welchen Drohnen spricht man. Spricht man von den eher größeren Drohnen mit großen Reichweiten, auch wie eine Shahed, die jetzt sehr prominent auch in der Presse war, oder sprechen wir von den kleineren Drohnen, den FPV-Drohnen, die dann eigentlich auf einzelne Ziele, einzelne Soldaten, einzelne Fahrzeuge entsprechend dann attackieren können. Das hat eine sehr unterschiedliche Bedeutung für die Verteidigung. Der zweite Punkt, den man unterscheiden muss im Bereich der Drohnen, sprechen wir von Aufklärungs- oder Angriffsdrohnen. Die Aufklärung ist eminent wichtig. Ohne die Aufklärung könnten die FPV-Drohnen gar nicht so effizient eingesetzt werden. Die Aufklärungsdrohnen mit Wärmebildgeräten sind dann eigentlich die Speerspitze und machen das ganze Targeting für die kleineren Drohnen. Also diese Dinge muss man auch unterscheiden. Und im Bereich der Abwehr wird es dann sehr schwierig, wenn man im Bereich der größeren Drohnen, die Shahed-Drohne beispielsweise oder Äquivalente dazu, dann sind wir im Bereich der traditionellen Flugabwehr, mittlere Flak beispielsweise. Dort haben wir das Problem, dass einfach eine sehr große ökonomische Asymmetrie vorhanden ist. So eine Shahed-ähnliche Drohne, die kostet ein paar $10,000 in der Produktion, wird in Massen hergestellt zu Hunderten, zu Tausenden, und aktuell wird damit mit sehr teuren Systemen dagegen gewirkt. Beispielsweise die Patriot, das ist enorm teuer. Eine Rakete Patriot kostet bis zu 1 Million, je nach Version. Und das ist eine ökonomische Katastrophe natürlich für einen Verteidiger. Er ist sehr schnell ausgebrannt mit diesen Defensivwaffen auf der einen Seite und hat einen enormen wirtschaftlichen Schaden auf der anderen Seite. Abseits vom Gefechtsfeld ist es tatsächlich die kritische Infrastruktur. Wie kann man die schützen? Und da muss man entsprechend auch unterscheiden, wo ist diese kritische Infrastruktur? Natürlich kann man mit Flugabwehrgeschützen, und ich gehe davon aus, dass in Zukunft wieder mehr Flugabwehrkanonen auch beschafft werden von Ländern. Die traditionelle 35mm Kanone der ehemaligen Oerlikon Waffenschmiede beispielsweise. Es geht wieder in diese Richtung, weil diese Munition ist günstig und hat auch entsprechend technologische Fortschritte gemacht in der Präzision, in der Wirkung. Und ich gehe davon aus, dass solche Abwehrsysteme, traditionelle Flap-Systeme, wieder vermehrt in Beschaffung kommen werden. Aber der Punkt ist eigentlich der, wie gesagt, wo befindet sich die kritische Infrastruktur und kann man mit diesen Mitteln dann auch wirken? Wenn Sie sich vorstellen, irgendwo ein Kernkraftwerk in der Schweiz, beispielsweise im Mittelland, ist es dann tatsächlich möglich, mit einer 35 mm Flapkanone gegen solche Ziele zu wirken im Mittelland? Weil diese Geschosse, die kommen dann irgendwo wieder runter und das Risiko von Kollateralschäden ist natürlich entsprechend sehr hoch. Also muss man auch unterscheiden, ist man in einem Kriegsszenario, wo es vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt oder gewisse Streifen schon evakuiert worden sind, oder befinden wir uns jetzt in der aktuellen Situation und sind mit Attacken auf kritische Infrastruktur konfrontiert. Und wenn man das weiterdenkt und vielleicht zum Schluss kommt, ja, Flugabwehr jetzt in der jetzigen Lage vielleicht nicht die beste Idee, dann wird es dann schon relativ schwierig. Dann ist man mit sehr unkonventionellen Mitteln unter Umständen unterwegs und muss sich auch überlegen, wie kann man die kritische Infrastruktur dann auch härten gegen solche Schläge. Die Technologie ist bis zu einem gewissen Grad schon dieselbe. Die Drohnen mit großer Reichweite sind sehr rudimentär zum Teil unterwegs, vom Antrieb, Kolbenmotoren etc. Aber es ist natürlich so, dass je größer ein Drohnensystem ist, desto besser ist es auch geschützt. Beispielsweise gegen Jamming, das heißt, wenn die Frequenzen gestört werden, da sind die großen Drohnen in der Regel gehärtet oder haben Subsysteme etc. Die kleinen Drohnen, FPV etc., die sind gegen diese Abwehrmaßnahmen dann weniger geschützt, aber sie haben andere Technologien mittlerweile auch entwickeln können, die eigentlich ein Jamming praktisch wirkungslos macht bei den kleineren Drohnen. Sei es jetzt, dass man mit Fiberglaskabeln arbeitet, das heißt, man braucht gar keine Funkverbindung mehr. Die Datenströme, die laufen über die Fiberglaskabel. Auf der anderen Seite haben auch noch funkgesteuerte Drohnen dann wie einen Failsafe-Modus, dass sie auf 3, 4, 5G-Netze gehen, Mobilfunknetze, oder gar nichts mehr brauchen, sich auf ein Mesh-System stützen können und sobald sie eigentlich das Ziel einmal anvisiert haben, automatisch die Zielerfassung und die Zielverfolgung dann machen können, auch wenn die Funkverbindung gestört wird. Und das ist aktuell eigentlich das größte Problem bei den kleineren Drohnen. Die Abwehrmaßnahmen sind aktuell äußerst beschränkt.
Zwölf Jahre nach dem Beginn der Pegida-Bewegung ist der Einfluss des Islamismus in Deutschland aktueller und größer denn je. So warnte der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Sinan Seelen, vor einer Unterwanderung sogar des Verfassungsschutzes durch islamistische Organisationen, die Einfluss auf Politik und Institutionen nehmen wollten. Vereine, Moscheen, allgemeine islamistische Netzwerke und Bildungsorganisationen sind ebenso betroffen. Zudem erhalten Organisationen mit einer militant-islamischen Agenda Millionenbeiträge aus dem Steuersäckel. So soll etwa der Verein Islamic Relief in Deutschland enorme Summen abgegriffen haben. Einzelheiten kamen von der Autorin und Frauenrechtlerin Seyran Atesh, die eine Anfrage dazu gestellt hat. Offiziell gilt Islamic Relief als ein Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.
Tatsächlich ist das die Maske, mit der Islamic Relief arbeitet. Und sehr wohl kann man sagen, dass solche Organisationen auch in Teilen, um so eine Maske auch aufrechtzuerhalten, Wohltätigkeit praktizieren oder humanitäre Hilfe da oder dort leisten. Für mich stellt sich aber die Frage, was politisch wirklich hinter diesem Vorhang existiert. Und da denke ich eher, dass das eine Organisation ist, die sich eben mit dem Duktus, mit der Außenwirkung, eine Wohlfahrtsorganisation zu sein, gleichzeitig Vertreter des politischen Islam ist. Also auch sehr grenzwertige, teilweise eben auch terroristische Organisationen unterstützen. Und da gibt es personelle Verflechtungen, die man durchaus dann beobachten kann. Aber all das, was ich Ihnen sage, was ich an Kritik habe an solchen Organisationen, ist ja nicht schwarz auf weiß belegbar. Das macht ja die ganze Sache so schwierig. Bekannt ist, dass vor allem Personen oder auch Gruppierungen dahinter stecken, die den Muslimbrüdern nahe sind. Und dass durchaus finanzielle Verpflichtungen nach Katar nachvollziehbar sind und die Einstufung als islamistische Terrororganisation rührt ja daher, dass wir hier es mit den Muslimbrüdern im Großen und Ganzen zu tun haben. Und die Muslimbrüder sind ja ebenfalls nicht eine auf Schwarz und Weiß angemeldete Organisation mit Vorstand und Vereinsregister und so weiter, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um eine islamistische Ideologie in die Welt zu tragen. Es gibt verschiedene Islamismus-Expertinnen und Experten, die immer wieder auch darauf hingewiesen haben, dass Islamic Relief hier aus Deutschland Geld generiert, Fördergelder und aber gleichzeitig sehr fragwürdige Organisationen unterstützt, auch insbesondere in Regionen im Nahen Osten. Und daraufhin ist tatsächlich auch der Bundesrechnungshof, vor allem eben durch Hinweise von Sigrid Herrmann, das kann man ganz deutlich sagen, da drauf gestoßen. Und der Bundesrechnungshof hat dann angefangen, sich den Fall genauer anzusehen. Und so kam es, dass das Auswärtige Amt darauf hingewiesen wurde, dass man bei diesen Akteuren bitte vorsichtig sein sollte, beziehungsweise Zahlungen einzustellen habe. Also es wurde ja dann auch öffentlich. Und da wir öffentlich davon erfahren haben, habe ich mich gemeinsam, vor allem kam es durch die Giordano-Bruno-Stiftung und das Institut für Weltanschauungsrecht, das Anliegen, wir sollten hier eine Anfrage machen und fragen, was in den Akten wirklich steht. So kam das Ganze ins Rollen.
Wie viel Geld wurde vom Auswärtigen Amt freigegeben?
Insgesamt sprechen wir über etwas mehr als 15 Millionen. Wir sprechen aber durchaus, das ist auch noch nicht so richtig belegbar. Ich kann mir nur vorstellen, aufgrund unserer Erfahrungen, dass durchaus von anderen Stellen, also außerhalb des Auswärtigen Amtes und gedeckt oder verdeckt durch andere Hilfsorganisationen, sehr viel mehr Millionen in die Richtung geflossen sind. Und wir müssen hier auch nochmal eine Unterscheidung machen zwischen Islamic Relief Deutschland und Islamic Relief Worldwide. Das heißt, diese beiden Organisationen stellen sich nach außen und auch politisch angeblich unterschiedlich dar, sind aber miteinander verbündelt. Nun, wenn wir direkt über Steuergelder sprechen und über Zuwendungen durch Deutschland, kommen wir eben auf viele Millionen. Es ist nicht wirklich heller auf Pfennig nachweisbar, wo die Gelder tatsächlich hingeflossen sind. Also ein Beispiel, was jetzt in der Presse ja auch war, ist, dass tatsächlich genau 240.000 Euro bar in einem Koffer über die Türkei nach Syrien gegangen sind. Und es gibt keinerlei Nachweise darüber, wer das Geld wirklich bekommen hat und was damit gemacht wurde. Es wurden Gelder nach London überwiesen und von London, Islamic Relief Worldwide, wurden dann angeblich Hilfsorganisationen vor Ort unterstützt, aber es gibt keinen Verwendungsnachweis. Es gibt Hinweise auf gewisse Personen oder Hinweise auf Strategien oder auch Aktionen des Verfassungsschutzes, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Damit war ich einverstanden, muss man auch einverstanden sein, finde ich, muss die Arbeit auch des Verfassungsschutzes gesichert sein und geschützt sein, sowohl personell als auch inhaltlich. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber alles andere war total unsinnig. Deshalb hat das Gericht ja auch dann uns das zugesprochen und wir haben die Akten am Ende an den allermeisten Stellen eben ungeschwärzt bekommen.
Am Samstag nahmen im portugiesischen Figueira da Foz etwa 500 Personen aus Europa, den USA und Kanada an einem internationalen Remigrationsgipfel teil. Mitorganisator Martin Sellner, ehemaliger Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, berichtete vom Ablauf des Gipfels und von der Resonanz darauf. Warum braucht es einen solchen Gipfel?
Ganz einfach. Unsere politischen Gegner machen es ständig und scheinbar bekommt es ihnen gut. Es gibt permanent linke große Gipfelkonferenzen, Versammlungen. Ich glaube, es braucht diese Räume, wo wir uns vernetzen können, wo wir voneinander lernen können und wo wir auch zeigen können, präsentieren können. Wir sind eben keine kleine Randgruppe mehr, sondern wir vertreten wirklich eine der größten und stärksten Bewegungen Europas. Es waren 600 Leute da und ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Bild abgegeben. Also ich habe mich dort wirklich mit den großartig verstanden und ausgetauscht. Ich glaube, ihnen hat es auch sehr gut gefallen. Es waren auch so einige AfD-Mitglieder dort. Und ich finde es ja wichtig zu betonen, gerade das ist eben nicht erfasst von diesem Beschluss. Also ich verstehe schon, Doppelfunktionär zu sein, ein bisschen schwierig. Man kann nicht zwei Herren zeitgleich dienen. Also man kann nicht da ein großer AfD-Politiker sein und zugleich IPD-Leiter. Aber wir wollen sie unterhalten weiter, uns austauschen können. Und bei so einem Gipfel als Rednerin aufzutreten wie Frau Coudray oder sich dann im Rahmen des Gipfels zu treffen, wie zum Beispiel mit Karl Gottschalk, mit dem ich ein sehr gutes Gespräch geführt habe, das muss einfach drinnen sein. Und ich glaube, da einfach souverän bewiesen, dass es im patriotischen Lager keine Scheuklappen und keine Gesprächsverbote gibt.
Was hat es mit dem Save Europe Act auf sich?
Ja, das ist die große Überraschung gewesen. Das Gipfel ist tatsächlich ein Projekt, das Eva und ich vorbereitet haben, so ein, zwei Monate zuvor. Es war ihre Idee, sie hat den Act auch geschrieben. Ich unterstütze sie dabei organisatorisch. Das Ziel ist es, diesen Konsens, den es gibt in Europa, also einen Konsens für geschlossene Grenzen, für Remigration, zu visualisieren und auch allen Leuten, diesen Millionen europäischen Patrioten, eine Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und direkt an Mittelsmännern vorbei diese Idee, diese Forderung nach Brüssel zu bringen. Und im Safe Europe Act wird genau das gefordert, was diese schweigende Mehrheit will. Sichere Grenzen, Remigration, Schutz der europäischen Identität und Kulturen. Und wenn wir 1 Million Unterschriften erreichen, dann müssen sich die Herrschaften in Brüssel mit den Organisatoren, also unter anderem Eva und mir, treffen und sie müssen in der Kommission auch genau diesen Gesetzesentwurf, diesen Act behandeln. Das heißt, das wird aus meiner Sicht noch sehr große Wellen schlagen, vor allem weil wir in nicht bei 2 Tagen unglaubliche 120.000 Unterschriften gesammelt haben, ohne eine großen, teuren Werbekampagne. Also allein das ist auch schon ein gigantischer Erfolg.
Was soll das von Söllner in Wien gegründete Institut für Remigration leisten?
Ja, das IFR, das Institut für Remigration, ist ein metapolitisches Start-up. Wir wollen Fakten, Daten sammeln, visualisieren. Ein großes Problem. Die Regierungen halten die tatsächliche Wahrheit über den Bevölkerungsaustausch geheim und die ganzen Zahlen, Daten, Fakten über Kosten der Migration, Straftaten sind zerstreut in Dutzenden kleinen Artikeln und Podcasts. Wir wollen die vereinen, harmonisieren. Wir wollen auch Politik, Programme schreiben, verfassen, damit Parteien inspirieren. Wir wollen Politiker vernetzen. Wir haben speziellen Briefings für Journalisten, Politiker, Aktivisten, auch eine gewisse Einheit, eine Harmonie und Geschlossenheit der Sprache und der Botschaft herstellen. Und, das könnte einigen Politikern nicht so gut gefallen, nach dem Vorbild der National Rifle Association wollen wir auch Politiker bewerten. Wir werden also Fragebögen ausschicken, ganz genau anschauen, auch rechte Parteien, rechte Politiker, was deren Positionen sind und dann die Wähler, ihre Wähler informieren über die Positionen und dann Politikern zum Beispiel ein AAA-Rating in Migrationskritik und Remigration verleihen. Wir werden also auch eine Art kleine Watchdog-Organisation werden. Also eine waschechte Lobby, allerdings eben nicht für irgendwie Industrie oder für Tabakwaren oder für Masseneinwanderung und LGBTQ, sondern eine Lobby für Remigration. Das wird das IFR.
Von Anfang Mai bis zum 4. Juni hat die Website messerinzidenz.de insgesamt 317 Messerangriffe in Deutschland registriert. Doch die Gefährdung durch Messerattacken ist keineswegs auf Deutschland beschränkt. Zuletzt erregte ein Vorfall im Schweizer Ort Winterthur Aufsehen. Am 28. Mai stach ein 31-jähriger Türke mit Schweizer Pass auf 3 Männer ein und verletzte einen davon schwer. Dass es sich um eine islamistisch motivierte Tat handelt, wurde klar, als der Täter Allahu Akbar rief. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits Polizei bekannt und soll gute Kontakte zur islamistischen Szene unterhalten haben. Die tunesisch-schweizerische Islamismus-Expertin Saida Keller-Misali erläuterte, warum das Messerattentat aus einem islamistischen Netzwerk entsprungen ist.
Dieser Attentäter ist nicht einfach vom Himmel gefallen und hat sich nicht einfach von selbst radikalisiert, sondern da ist eine Geschichte, die geht 10 Jahre zurück. Da war er eine bekannte Figur, auch den Behörden bekannt, in der sogenannten Nur-Moschee. Das war eine radikale Moschee, die es inzwischen nicht mehr gibt. Aber das ist eine Moschee, wo sich viele Jugendliche getroffen haben, sich dort radikalisiert haben und auch nach Syrien gezogen sind in den Dschihad. Vielleicht sollte man sagen, in dieser Moschee gab es etliche ausländische radikale Imame. Es gab Imame aus Afrika, aus Libyen und man wusste, dass dort ein Diskurs alimentiert und auch gepflegt wird, der einfach haarsträubend ist. Und diese Jugendlichen sind geprägt von diesem Diskurs. Das heißt, der Attentäter von Winterthur ist nicht allein. Er hat übrigens auch noch 2 Brüder, die genauso radikalisiert waren wie er. Und er war in engem Kontakt mit vielen anderen, die eben nach Syrien gezogen sind oder die noch da sind und die noch in anderen Moscheen verkehren. Ich glaube, ein paar Tage bevor der Mann zur Tat geschritten ist, hat er sich selbst bei der Polizei gemeldet. Und die Polizei hat ihn richtigerweise auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und von dort ist er dann sozusagen selbstständig ausgetreten und hat dann am Tag danach diese Tat vollbracht. Ich glaube, die Behörden wussten ganz genau, wer er ist und in welcher Szene er verkehrt. Es gibt einzig eine, ich würde sagen, Blackbox. Das ist die Tatsache, dass er die letzten, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich 2 Jahre in der Türkei war. Das ist die Blackbox. Wir wissen nicht, was er gemacht hat in der Türkei und wir wissen auch nicht, warum er zurückgekehrt ist letzten Sommer. Wir wissen, dass seine Eltern getrennt leben, der Vater in der Türkei, die Mutter hier mit den Kindern. Aber wir wissen nicht, was dieser junge Mann in der Türkei getan hat. Das wäre auch noch zu erforschen. Was ich beobachte, ist einfach, es ist ein Netzwerk, das schon länger besteht, das vielfältige Verbindungen aufweist. Es ist ein Netzwerk, das seit mindestens 10 Jahren besteht. Also diese jungen Männer sind einander verbunden. Und es ist nicht so, dass wenn eine Moschee zugeht, dass die Personen dann verschwinden oder dass sie weniger radikal werden. Nein. Diese Eigendynamik dieser Sekte, kann man sagen, die lebt weiter. Und wenn man sie nicht rigoros beobachtet, ein Monitoring macht und sich der Sache wirklich seriös annimmt, dann versteht man nicht, was sie eigentlich für Schaden anrichtet. Leider muss man sagen, dass der Koran wirklich eine Vorlage bietet für Gewalt. Natürlich werden mir Imame und so weiter sicher heftig widersprechen, aber das ist falsch, denn wir haben ein ganz großes Problem mit dem Text. Es ist zum Teil ein Text, der eben zu Gewalt aufruft und es ist kein Geheimnis, dass der Text eigentlich den Menschen beibringt, dass die Muslime die Krönung der Schöpfung seien und alle anderen sind ja zum Teil Tiere oder was auch immer. Und diese Entwertung des Anderen, das ist ein Riesenproblem im Text. Und das ist auch der Grundgedanke ja des Dschihad, also dass man quasi für Allah, also für Gott, kämpfen geht, für eine gute Sache, um den Islam zu verteidigen. Es ist ein Aufruf, sich kriegerisch zu betätigen im Namen des Islam. Und darum können Menschen, die eh schon labil sind und das Gefühl haben, sie brauchen ein Rezept, eine Gebrauchsanweisung, etwas, an dem sie sich halten können, etwas, das eben wie leider der Koran eine Schwarz-Weiß-Geschichte erzählt, hier die Guten, dort die Bösen, du musst das und das machen, dann gehörst du zu den Guten. Und genau das wählen dann psychisch labile Leute und haben dann das Gefühl, sie seien auf der richtigen moralischen Seite.
Der Fall Mario Vogt ist mehr als nur ein Plagiatsfall. Die Gesamtzahl der gefundenen Plagiatsstellen beläuft sich nach aktuellen Untersuchungen auf insgesamt 265. Besonders schwer wiegen dabei die jüngsten Vorwürfe des österreichischen Plagiatsexperten Stefan Weber, der ein neues Gutachten publizierte und ernsthafte Zweifel auch an der Methodik der Arbeit äußerte. Im Interview berichtete er über seine weiteren Ergebnisse.
Also die Rechtsprechung in Deutschland sagt ja immer, die Plagiate müssen qualitativ und quantitativ überhand nehmen. 265 Plagiatsfragmente auf etwas mehr als 300 Seiten Fließtext. Also das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Das Fragment ist bei uns auch nicht definiert als ein Satz, also ein gestohlener Satz, sondern es ist wirklich eine gestohlene Passage. Also der Herr Vogt schreibt zum Beispiel aus der Wikipedia ab, aus 5 Absätzen in der deutschsprachigen Wikipedia zitiert die Wikipedia an keiner Stelle und bastelt daraus einen Absatz über eine amerikanische Person. Das darf er natürlich nicht machen. Er hat auch sehr viele Literaturangaben abgeschrieben, das haben wir bemerkt, über gemeinsame Zitierfehler. Das heißt, er hat die Zitierfehler übernommen, die er in der Sekundärliteratur gelesen hat, und hat also die Quellen, die er zitiert hat, im Original gar nie aufgesucht. Und jeder Hörer, der irgendwie, sage ich jetzt einmal, schon studiert hat oder vielleicht an der Uni, in der Gymnasialzeit eine schriftliche Arbeit hat schreiben müssen, der weiß, dass man so etwas nicht tut. In der Schule wird nochmal ein Auge zugedrückt, aber spätestens an der Universität, sagte mal ein österreichischer Rektor, ist es Schluss mit lustig. Da gilt nämlich die sogenannte gute wissenschaftliche Praxis, so ein bisschen eine holprige Eindeutschung eines englischen Konzepts. Und da ist das nun mal verboten, und zwar seit über 110 Jahren. Man könnte jetzt natürlich pro Mario Vogt argumentieren, er dachte sich, das sei Wissenschaft. Ja? Also das machen alle so. Und schauen Sie, ich sage immer, den letztgültigen Beweis, dass der Plagiator täuschen wollte, können wir nie erbringen, weil da müssten wir ihm den Lügendetektor anschließen. Der Plagiator kann immer sagen, handwerklicher Fehler, ich dachte mir, ich darf das. Wenn man nun aber sieht, und jetzt kommt sozusagen das Killer-Argument gegen diese Annahme, dass der Mario Vogt an 22 Stellen seiner Doktorarbeit ein Zitiert-In geschrieben hat. Ja? Und mit Zitiert-In hat er eben angegeben, dass er Literaturquellen aus anderen Quellen übernommen hat. 22 Mal hat er es angegeben, aber bei den über 200 Plagiatsstellen, die wir gefunden haben, hat es nicht angegeben. Jetzt sage ich, so ein Fehler kann einmal, zweimal, dreimal passieren. Ja, es läutet das Telefon, man vergisst die Literaturangabe, man kopiert was aus der Wikipedia in der Fußnote. Kann schon mal passieren, aber doch nicht an 265 Stellen. Das heißt, irgendwann kippt das Ausmaß der sogenannten Schlamperei in ein Muster und dann sagt eben die Rechtsprechung, hier ist Täuschungsabsicht anzunehmen. Und das ist bei Mario Vogt der Fall, sonst hätte die TU Chemnitz, Sie haben es schon erwähnt, nicht Ende Januar einstimmig, der Fakultätsrat hat einstimmig beschlossen, die Doktorwürde zu entziehen. Und jetzt werden wir schauen, was rauskommt mit dieser Beschwerde, mit diesem Widerruf. Ja, warum passiert denn da nichts? Ja, er kann das natürlich durchjudizieren, das ist absolut sein gutes Recht. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, 2013 hat es die Annette Schavan, Bildungsministerin der CDU, ja auch getan. Da hat es übrigens ein Jahr gedauert, dass sie hier ihr Widerspruch eingelegt hat und dann das Verwaltungsgericht Düsseldorf gesagt, der Entzug des Doktorgrads hat Bestand. Die Verwaltungsgerichte entscheiden fast immer für die Universitäten, weil die Universitäten eh schon sehr, 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 sehr viel an Evidenz brauchen, damit sie überhaupt einmal einen Grad entziehen, noch dazu einen Grad eines amtierenden deutschen Spitzenpolitikers. Da tun sich alle Universitäten wahnsinnig schwer. Und wir haben mittlerweile diese Situation, die ist natürlich dem Aufstieg oder dem kommenden Aufstieg der AfD geschuldet, dass kein Politiker mehr für irgendetwas, und sei es noch so schlimmer Betrug, Korruption etc., die Reißleine zieht. Erinnern Sie sich an Wolfram Weimer. Es ist absolut nichts passiert. Das Plagiat des Friedrich Merz in einem Sachbuch war nur in einigen wenigen Medien, das wurde von der Mainstream-Presse fast ignoriert. Plagiatsvorwürfe gegenüber Unirektoren wie der Frau Karlshaus wurden in der FAZ kleingeschrieben. Das heißt, das System macht jetzt alles, um sozusagen keine Konsequenzen aus einem Plagiatsvorwurf ziehen zu müssen. Und ich sage Ihnen, der Mario Vogt versucht das einfach bis zu den nächsten Wahlen abzusitzen. Und jetzt diese Schlusspointe sage ich dann immer in Interviews, wenn ihm das zeitlich nicht gelingt und das Verwaltungsgericht Chemnitz wird sagen, der Entzug des Doktorgrads hat Bestand, dann wird er jetzt ganz lange schon vorweiten, dass die verlogene lokale Mainstream-Presse, damit meine ich die Thüringer Allgemeine und Portale wie insüdthüringen.de, dass die dann schreiben, Mario Vogt ist ja viel volksnäher und sympathischer und ist sozusagen der Bratwurst noch näher, wenn er nicht mehr Professor Doktor ist, sondern nur noch ein Mario. Ich sehe schon die Glosse vor mir, wer braucht einen Professor Doktor? So wird es kommen und dann lache ich auch drüber, dann soll es so sein.
Die Schweiz ist internationaler Vorreiter in Sachen E-Voting. Bereits 2003 begannen erste Versuche in Genf, 2004 folgten erste Tests bei einer eidgenössischen Abstimmung in Genf, 2008 bis 2011 wurde es auf mehrere Kantone ausgeweitet und seit 2011 wird es verstärkt für sich im Ausland befindliche Schweizer genutzt. Doch wie sicher ist diese Wahlmethode? Yorgo Ananiadis, Chef der Piratenpartei in der Schweiz, hält sie für fehler- und manipulationsanfällig und nannte Gründe für seine Ablehnung.
Wir sind schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Skeptiker, wenn es um E-Voting geht. Einfach damit ich das kurz erkläre, wir Schweizer haben Volksabstimmungen fast in unserer DNA verankert. Wir haben pro Jahr 4 fixe Abstimmungstermine, das heißt circa zu plus minus 10 verschiedenen Themen pro Jahr können wir direkt demokratisch entscheiden. Meistens ist das eine Ja-Nein-Sache. Wollen wir eben jetzt in diesem Fall die Nachhaltigkeitsinitiative annehmen oder ablehnen? Ja-Nein. Manchmal geht es auch weiter, da hat man noch eine Variante. Oder was es natürlich auch gibt, sind die Wahlen. Und nun ist es so, dass wir seit den 90er Jahren auf Papier unsere Stimmen im Kuvert senden können, dass man also auch eine Art entfernte Teilnahmemöglichkeit hat zu einer brieflichen Stimmabgabe. Da muss man nicht mehr an die Urne gehen. Und seit dem Jahr 2000 gibt es so die ersten Projekte zur elektronischen Abstimmung, ob man das dann nicht einfach voll digital auf einem Endgerät erledigen könnte. Und seither haben sich natürlich auch die Piraten in der Schweiz damit auseinandergesetzt. Die Partei wurde ein paar Jahre später gegründet. Und wir haben eigentlich am Anfang auch ziemlich technologiegläubig gedacht, ja, das kriegt man schon hin. Unterdessen gab es relativ viele Versuche. Praktisch alle sind gescheitert, und zwar zum Teil krass gescheitert. Unser eigenes Projekt haben wir eingestampft nach ein paar Jahren Versuch, aus diversen Gründen. Irgendeinmal wird einfach der Aufwand zu groß, um eine Sicherheit zu garantieren, so dass man wirklich sagen kann, die Stimmen sind unverschälscht, sie sind anonym abgegeben worden. Und dass das heute passiert, ist eigentlich die Konsequenz aus dieser Erfahrung. Deshalb unterstützen wir diese E-Voting-Versuche nicht. Eine Stimme abgeben, eine Ja-Antwort, eine Nein-Antwort, das kennt man ja blöd gesagt auch von Tinder und ähnlichen Applikationen. Daumen rauf, Daumen runter, Likes, Dislikes, das gibt es ja heute im Internet praktisch auf jeder Plattform. Aber eine Abstimmung, ein demokratischer Entscheid ist viel mehr als das. Das beginnt damit, dass eigentlich die Stimmabgabe frei von Einflussnahme sein sollte, dass die geheim sein sollte, dass also meine Willenskundgebung, ob ich jetzt ein Ja oder ein Nein irgendwo abgebe, dass das eigentlich nicht nachvollziehbar sein sollte. Und bereits bei dem Problem, würde ich sagen, scheitert die Elektronik kolossal, weil jedes Handy kann überwacht werden, jeder Computer kann überwacht werden. Eine richtig anonyme Stimmabgabe ist eigentlich auf so einem elektronischen Gerät nicht möglich. Und zusätzlich kommen dann eben die Systeme im Hintergrund, wo dann die Auswertungen passieren, wo dann die digitalen Urnen gemanagt werden. Das sind eigentlich große Blackboxes, wo kaum ein Mensch versteht, was dort drin abläuft. Dort gibt es natürlich auch relativ viele Bedenken, nicht nur aus Sicherheit, sondern vom Prozess her. Es hat so viele Faktoren, die da reinspielen in so eine Stimmabgabe, dass eigentlich das E-Voting der letzte Weg ist, den man einschlagen soll, weil es ist ein Machbarkeitswahn im Moment überall da, ein unbehrbarer Glaube, dass man irgendwie die Bequemlichkeit noch optimieren könnte. Und damit, denke ich, das wird ziemlich böse Folgen haben für die Gesellschaft, wenn man dort noch weiter vorwärts treibt.
Wer ist verantwortlich für die Sprengung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee? Die Zahl der kritischen Publikationen, die eine tiefgreifende Beteiligung der Ukraine selbst in Betracht ziehen, ist in letzter Zeit deutlich gewachsen. Der Journalist Dirk Pohlmann erklärte, wo er die Drahtzieher vermutet.
Gesichertes Wissen ist, dass das Ganze hinter einem Berg von Lügen sich befindet und man sehr genau hingucken muss, wo was gesagt wird, warum es gesagt wird. Also es gibt eigentlich nicht wie bei einem Kriminalfall ein Ermittlungsergebnis oder ein langsames, sondern es ist ein sehr politischer Fall. Es ist ein Fall, bei dem wir nicht die Wahrheit unmittelbar hören, sondern man muss sich langsam heranarbeiten. Und ich erinnere nur daran, wie ganz am Anfang nach der Sprengung konstant behauptet wurde, dass die Russen ihre eigene Pipeline gesprengt haben. Dann kam Seymour Hersh mit seiner Veröffentlichung und seinem Renommee als Investigativjournalist, der ja in Reihe große Skandale aufgedeckt hat. Und Seymour Hersh wurde dann deklariert als etwas altersschwach und das Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann gab es verschiedene Thesen, dann kam das Segelboot, die Andromeda, dann kamen von verschiedenen Seiten verschiedene Darstellungen, dass die Ukraine involviert ist. Und da sind wir jetzt mehrfach, also mit einmal einem Buch von amerikanischen Kollegen, von Wall Street Journal ist der ursprünglich, und jetzt eben dem deutschen Buch. Die Ermittlungsbehörden haben immer diese ukrainische Spur favorisiert und das jetzt in einer Weise, die wieder so merkwürdig ist, dass ich misstrauisch bin, was ich da gehört habe. Am Anfang sollen die Russen selber gewesen sein, dann kommt, es ist eine amerikanische Operation, der Präsident hat es selber genehmigt, die CIA hängt bis über beide Ohren mit drin. Dann gibt es ein Interesse der USA, sich nicht als Täter, sagen, überführen zu lassen, obwohl wir ja die Äußerung hatten von Biden, dass wenn Russland die Ukraine angreifen wird, dass die Nord Stream Pipeline nicht lang existieren wird, dass Victoria Nuland gesagt hat, als es soweit war, dass nur noch ein Haufen Schrott am Meeresboden liegt und der polnische Politiker Sikorski, der zu dem Zeitpunkt extrem wichtig war, hat geschrieben, Thank you USA, getwittert und hat das dann kurze Zeit später gelöscht und auch die Tatsache, die damalige Liz Truss hat sofort eine Minute danach getwittert, It's done. Die Frage ist, woher weiß sie das so schnell? Das sind alles Fragen, die eigentlich darauf hinweisen, dass es eine westliche Involvierung gibt. Und die wird jetzt auch halb zugegeben, aber eben so, dass man sagt, wir waren erst dafür, dann waren wir nicht dafür und wir haben das erst unterstützt und wir wollten sogar Geld geben und dann wieder nicht. Also es ist alles, wie ich sagte, in einem Nebel. Das ist die eine Seite. Und dann von deutscher Seite ist die Frage, inwieweit Deutschland an welchen Stellen informiert war, eine hochspannende Frage. Weil ja zum Beispiel die Ostsee von den U-Boot-Operationen her, da ist Deutschland extrem wichtig. Also die haben das Oberkommando über die U-Boot-Operation. Ein deutscher Admiral, Beck hieß der, glaube ich, hat sogar 2020 gesagt, dass Deutschland die einzige NATO-Streitkraft ist, die in diesem sehr schwierigen Gewässer Ostsee, das ist größtenteils flach, hat unheimlich viel Schiffsverkehr da drauf, die konstant unter diesen Umständen getaucht operieren können. Was ich zum Beispiel nicht glaube. Ich würde gerne mal hören, was die Royal Navy dazu sagt oder auch die Schweden. Aber das sind alles Sachen, wo man hören kann, das ist gesagt worden von einem deutschen Admiral, ich halte das für nicht glaubwürdig. Dann waren auf jeden Fall russische Schiffe, die zum Zeitpunkt der Sprengung, kurz danach, auch kurz davor, in diesem Gebiet waren. Und dann ist die Frage, warum waren die da? Das ist auch oft behauptet worden, dass sie involviert waren. Wenn man jetzt sieht, dass da auch amerikanische Schiffe da waren und Baltops 22 stattgefunden hat, ist auch klar, dass man immer gucken will, was denn der Gegnerfeind da so treibt, dass es gegenseitige Überwachung ist, ein konstantes Spiel. Also es gibt viele Seiten, wenn wir das mal nicht ausschließen wollen, dass die Russen involviert sind, würden die auch dazu gehören. Also eigentlich alle Beteiligten und dann dazu Schweden, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mit an Bord waren bei der NATO, diese sehr merkwürdige Untersuchung gemacht hat, die eigentlich wie fast alle schwedischen Untersuchungen im Nirvana landet. Die haben ja noch nie was wirklich aufgeklärt. Also von Volker Bernadotte über Olof Palme, über Anna Lindström, und jetzt Nord Stream haben da Kammerschöld. Also überall hat sich Schweden bei den Untersuchungen nicht mit Ruhm bekleckert. Da sollte man Italiener ranlassen. Aus meiner Sicht ist das Wahrscheinlichste, es gab klare Aussagen, klare politische Stellungnahmen dazu, wie ich eben ja schon zitiert habe, ist, dass die USA dahinter steckt. Denn der Kampf gegen die Versorgung Deutschlands mit russischem Erdgas hat nicht mit dem Ukraine-Krieg angefangen. Es gab vorher schon, wenn man sozusagen das Thema Ukraine-Konflikt nimmt, Sanktionen der Amerikaner. Dort wurde mit dem Argument, man müsse die Deutschen dafür schützen, dass sie sich in die Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung begeben. Das waren, so dicker Daumen sind es immer zwischen 30% und 40%, schwankend über die Jahre gewesen. Das wurde von den Amerikanern nicht gern gesehen und die haben dagegen operiert zu einem Zeitpunkt, wo es in Deutschland noch politischer Wille war, diese Pipeline zu bauen.
BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht hat die Brandmauer zur AfD Anfang Juni bei einer Landtagswahlkampagne als völlig idiotisch bezeichnet. Die Brandmauer sei gescheitert und undemokratisch. Man müsse stattdessen überparteiliche Lösungen mit wechselnden Mehrheiten zulassen. Dafür schlug Wagenknecht ein Mehrheitsmodell ohne feste Koalitionen sowie einen überparteilichen Ministerpräsidenten vor. Über Sinn und Machbarkeit eines solchen Regierungsmodells sprachen wir mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Was unterstellt Wagenknechts Ansatz?
Der unterstellt, dass es auf der einen Seite Experten gibt und auf der anderen Seite Politiker, die keine Ahnung vom Geschäft haben. Nun will ich ja nicht ausschließen, dass es solche Politiker gibt, und ab und zu werden sie, diese Politiker, sogar Vorsitzende wichtiger internationaler Versammlungen. Aber Experten haben wir auch in den Ministerien, das ist richtig. Und dort, wo regiert wird auf eine Weise, wie sie üblich ist für freiheitliche Regierungssysteme, sind es die Spitzenpolitiker, die eng mit den Experten ihrer Ministerien zusammenarbeiten, obendrein sich auch noch Sachkunde von den von der Politik jeweils betroffenen Interessenverbänden holen, sodass sie, diese Politiker, dann die aus Sachnotwendigkeiten sich ergebenden Umstände politisch abwägen können und mit dem dann in Verbindung bringen können, was es an parlamentarischen Mehrheiten gibt und was man anschließend in der Öffentlichkeit vertreten muss. Also die von mir soeben umrissene Weise des Zusammenwirkens der Besitzer von Expertenwissen und der Besitzer von Wissen darüber, wie man politische Mehrheiten schafft und dann auch sie öffentlich vertritt, dieses Zusammenspiel ist eigentlich das, was das Geheimnis eines guten Regierens ist. Aber aus irgendwelchen Gründen glauben dann Leute im Land zu manchen Zeiten, dass Experten die besseren Politiker sind oder dass Politiker tun sollen, was sie wollen, ganz gleich, was die Experten sagen, siehe Energiewende. Der Punkt ist der, dass es von alters her so war, dass Könige überparteilich regiert haben, weil es ja auch noch keine Parteien gab, und dass diese Könige, wenn sie gut beraten waren, und es konnten auch Fürsten und ab und zu Kaiser sein, sich Fachleute geholt haben, etwa Fachleute für die Kriegsführung, Fachleute für das Justizwesen, Fachleute für Religion. Und die haben dann im Zusammenwirken mit dem, in Anführungsstrichen, überparteilichen Kaiser, König oder Fürsten die Politik organisiert. Was dabei offenkundig fehlt, ist die Rückbindung an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten. Und Expertenregierung und Demokratie, das gehört ursprünglich oder auch in der Gegenwart nicht zusammen. Denn wem wären denn die Experten verantwortlich, wenn nicht Leuten, die über Wahlen und Abstimmungen ihre politischen Präferenzen kundtun? Und die Aussage, dass sich eine solche Regierung dann im Parlament die jeweiligen Mehrheiten sucht, die zeugt von einer gewissen, wie soll ich sagen, rührenden Bereitschaft, an das Christkind zu glauben. Denn die Beschaffung von Mehrheiten im Parlament verlangt doch Geschäfte auf Gegenseitigkeit. Ich komme dir heute bei dem Projekt entgegen, du mir morgen bei jenem. Wenn aber Experten regieren, die keine Politiker sind, hinter denen keine Fraktionen oder Parteien oder politisch Einflussreiche stehen, wie sollen denn die dann über die unterschiedlichen Politikfelder jene Geschäfte auf Gegenseitigkeit machen können? Kurzum, in diesem Vorschlag offenbart sich wieder einmal mehr, dass offensichtlich auch etliche unserer Spitzenpolitiker zwar das Technische an der Politik beherrschen, aber die Systemstrukturen von Politik nicht begreifen und sich so verhalten wie Leute, die gut den Fernsehapparat mit der Fernbedienung einstellen können. Wenn er aber kaputt ist, haben sie keine Ahnung, was man dann tun soll. Welche überparteiliche Persönlichkeit sollte denn überhaupt zwei verfeindete Parteienlager zusammenhalten? Mit welcher Autorität denn? Bloß weil die Persönlichkeit besonders schön ist oder besonders geschniegelt redet? Nein, das alles geht an der Sache vorbei. Im Grunde ist ja die Ansage von Frau Wagenknecht die: Wir als BSW wären bereit, einen AfD-Ministerpräsidenten zu unterstützen, wenn es auf unsere Stimme ankäme. Und weil wir bereit sind, dieses Patt aufzulösen, sollen die Leute doch auch erwägen, uns zu wählen.
Musik. Die Schweizer Initiative Keine 10 Millionen Schweiz, die auch Nachhaltigkeitsinitiative genannt wird, hat zum Ziel, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz nicht auf über 10 Millionen Menschen wachsen zu lassen. Lanciert wurde sie durch die Schweizer Volkspartei SVP und am 8. Mai 2024 ihr Zustandekommen. Und am 8. Mai wurde ihr Zustandekommen offiziell bestätigt. Am 14. Juni 2026 soll die Volksabstimmung stattfinden. Sowohl Schweizer Bundesrat als auch National- und Ständerat empfehlen, die Initiative abzulehnen, da sie die Beziehung zur EU gefährden und vielfältige Risiken mit sich bringen würde. Mit Roger Köppel, dem Chefredaktor der Weltwoche, erörterten wir die Folgen der Zuwanderung und die Frage, ob 10 Millionen Einwohner vielleicht schon zu viel wären.
Ich glaube, es ist richtig, dieser Initiative zuzustimmen. Es ist überfällig, gegen diese absolute Maßlosigkeit der Zuwanderung etwas zu unternehmen. Und das ist ja auch etwas Unschweizerisches da, dieser Kult des Kolossalen mit ja, weit über 100.000 Leuten netto, die da einwandern. Das geht einfach nicht, das verkraftet die Schweiz nicht. Und das spüren natürlich sehr viele Leute. Ich kenne persönlich niemanden, der gegen die Initiative ist. Aber es gibt natürlich Leute, die dagegen sind. Und unsere Regierung in einer noch nie dagewesenen Form der Einmischung jetzt auch in diesen demokratischen Meinungsbildungsprozess versucht jetzt, also mit allerlei, aus meiner Sicht, Fake News, mit irreführenden Untergangsszenarien den Leuten regelrecht Angst einzujagen, um im Grunde das Selbstverständlichste des Selbstverständlichen nicht zu tun, nämlich die Zuwanderung selber zu regulieren, was ja jeder macht bei sich zu Hause. Ich meine, man lässt doch nicht einfach die Türen sperrangelweit offen und dann auch noch womöglich den Kühlschrank. Aber genauso jetzt etwas zur Kenntlichkeit entstellt, läuft es in der Schweiz seit vielen, vielen Jahren. Also diese Zuwanderung macht die Schweiz kaputt. Sie zerstört unseren Wohlstand. Sie zerstört die Freiheit und sie zerstört die Sicherheit. Und Sie sehen das auf allen Indikatoren. Natürlich wächst der Kuchen. Sie haben natürlich eine quantitative Vergrößerung, wenn man so will, des Bruttosozialprodukts, aber eben eine qualitative Verschlechterung. Es streiten etwas die Ökonomen, aber nach allgemeiner Beurteilung erleben wir eine Stagnation, jetzt einmal positiv ausgedrückt, der Pro-Kopf-Produktivität, also des Wohlstands pro Kopf. Das geht eben nicht nach oben. Da hatten wir ein größeres Wachstum, bevor wir diese Massenzuwanderung hatten. Dann ist das Thema Sicherheit, ist eine massive auch Kriminalität in die Schweiz eingewandert. Das erleben die Leute. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht schreckliche Gewaltverbrechen, wie zum Teil auch in Deutschland, in unseren Schlagzeilen zu gewärtigen sind. Und die Freiheit, dass eben aufgrund der Preisgabe, der Kontrollen, der Dosierung, wenn man so will, an der Landesgrenze, hat ein übermäßiges Kontrollregime im Inland Einzug gehalten. Das merken wir vor allem im Arbeitsmarkt, dass eben die klassische Qualität der Schweiz, dieser freie Arbeitsmarkt, ist eben aufgrund dieser massiven Zuwanderung stark jetzt auch reguliert worden, mit gewerkschaftlichen Forderungen überzogen worden, Gesamtarbeitsverträge, Mindestlöhne, es geht auch in Richtung Kündigungsschutz wie in Deutschland. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die man ergriffen hat, um diese aus dem Ruder laufende Zuwanderung in den Griff zu bekommen. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, auf die unsere Regierung keine Antwort hat. Alle sind bereit zu sagen, jawohl, wir anerkennen, es geht zu weit. Meine, von der Ökologie haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Zubetonierung, die ganze Zersiedelung, die da stattfindet, Verlust an Grünflächen. Wo sind denn da eigentlich die Grünen? Also, dass man ein Problem hat, das würden die meisten Beobachter, da würden sie zustimmen, aber der Bundesrat macht nichts. Ganz wichtiger Punkt noch, diese Initiative ist nicht gegen die Zuwanderung, sie ist gegen diese Massenzuwanderung. Es kommen zu viele, es kommen die Falschen. Wir beobachten ja jetzt schon, dass die Arbeitslosenzahlen bei Ausländern in der Schweiz viel höher sind. Nehmen Sie den Gastrobereich. 9,3% der Gaster, der Arbeitslosen in der Schweiz sind Ausländer. Das heißt, wir haben eine indirekte Zuwanderung in den Sozialstaat. Dann haben Sie die ganze Immobilienbranche selbstverständlich, die natürlich von diesem Zuwanderungsdruck profitiert. Und Sie haben auch die politischen Profiteure. Ich meine, aufgrund des bereits angesprochenen neuen Kontrollregimes in der Wirtschaft. Und dann vergessen wir nicht die allgemeine Zuwanderungsindustrie, all die Anwälte, all die staatsnahen Speckgürtelunternehmungen. Aber das Problem, die Zeche, zahlt eben die Bevölkerung.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal am Samstag, dem 13. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.